Herr sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich bin durch die Welt gegangen, so haben wir eben gesungen. Ich, Olaf Latze, bin vor 14 Tagen durch Deutschland quer gefahren. Sie wissen, oder einige wissen das zumindest, dass ich bei Chemnitz gewesen bin, habe dort einige Bibelabende leiten dürfen, eine ganz wunderbare Erfahrung. Wie ich da runtergefahren bin, das waren etwa so 5 Stunden reine Fahrzeit, da hatte ich mir vorher überlegt, du brennst dir nochmal ein paar gute Predigten aus dem Internet, damit du dich selber nochmal füllen lässt von dem Wort Gottes, mal sehen, was du dann vielleicht für die Gemeinde weitergeben kannst. Und so hatte ich mir 5 Predigten ausgesucht, hatte gedacht, so auf der Hinfahrt runter werde ich 3 schaffen und wollte erst einmal ein bisschen telefonieren. Da habe ich telefoniert, so mit Freisprechanlage, nicht? Und da habe ich so viel telefoniert, dass ich nur noch Zeit hatte für eine einzige Predigt. Aber die hat so richtig reingehauen, eine Predigt von Wilhelm Busch. Und hat mich so angesprochen, dass ich wusste, das, was ich da erkannt habe, das muss ich der Gemeinde mitbringen, diese Erkenntnis. Denn ich bin noch auf der Autobahn angehalten, bin am Parkplatz gefahren, habe in der Bibel direkt nachgelesen, weil ich hatte das ganz anders im Hintergrund. Und tatsächlich, die Lutherbibel übersetzte das auch anders, aber Wilhelm Busch hat das viel sauberer übersetzt und viel sauberer rausgearbeitet, dass ich ganz neu angesprochen wurde von einem ganz besonderen Psalm. Und so kommt es eben dieser Predigt noch zu dem Thema des heutigen Gottesdienstes zur Ruhe und eben auch zum Predigtext, den ich Ihnen mitgebracht habe. Aus Psalm 131 wollen wir hören die Verse 1 und 2. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus und meine Augen blicken nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit großen Dingen um, mit Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele ruhig in mir. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns für diesen Sonntag dieses wunderbare, herrliche Psalmwort, wie die Seele Davids ruhig geworden ist, wie ein entwöhntes Kind. Ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt und dass du uns neu zeigst, was das mit unserem Leben zu tun hat, mit unseren Entwöhnungen und mit unserer Ruhe. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du diese Predigt an uns segnest. Und so wollen wir dich bitten für diese Predigt und deinen guten Heiligen Geist. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ist die Rede von einem entwöhnten Kind. So fühlt sich David. Er ist ruhig in seiner Seele bei Gott wie ein entwöhntes Kind. Ein tolles Bild. Ein entwöhntes Kind. Ein entwöhntes Kind ist das Kind, das nun nicht mehr Säugling ist, das abgestillt ist und das nicht mehr die Brust der Mutter, die Milch der Mutter braucht. Ein entwöhntes Kind hat eine Wandlung vollzogen. Eine Wandlung. Als es noch ein ganz kleiner Säugling war, hat es immer geschrien und wollte etwas von der Mutter. Aber als es entwöhnt war, wenn es dann gerufen hat, dann wollte sie nichts, wollte das Kind nichts mehr von der Mutter, sondern will es die Mutter um seiner selbst willen. Und so ist es, wenn wir geistlich entwöhnt werden. Dass wir dann nicht etwas von Gott wollen, von Jesus wollen, das wollen wir immer so zu Anfang des Glaubens. Und mach meine Familie gesund und schenk mir Fortkommen im Beruf und gute Gesundheit und Erfolg bei meinen Aktiengeschäften. Wir wollen etwas von Gott nicht. Und deshalb glauben viele Leute auch nicht. Die glauben an Jesus, weil mit dem Herrn dieser Welt, mit dem wundertätigen Gott, da lässt sich ja so gut leben, wenn man so viel von dem bekommt. Aber da bleibt man immer noch ein Säugling im Glauben. Erwachsen im Glauben ist man dann geworden, wenn man entwöhnt ist, wenn man nicht mehr etwas von Gott, von Jesus will, sondern wenn man ihn um seiner selbst will. Aber dazu ist es wichtig, dass man entwöhnt wird. Das Kind, der Säugling wird entwöhnt von der Brust der Mutter, von der Milch der Mutter. Und der geistliche Mensch, der muss von anderen Dingen entwöhnt werden. Und darum geht es heute, um diese geistliche Entwöhnung, die wir zu leisten haben um zur Ruhe der Seele, um zur Ruhe bei Gott zu kommen. Und ich habe uns drei Dinge mitgebracht, von denen wir entwöhnt werden müssen, weil David die so sagt. Also er sagt im ersten Vers, was er alles nicht mehr tut, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen blicken nicht hochmütig, ich gehe nicht mit großen Dingen um, die mir zu wunderbar sind. Und weil er das nicht tut, deshalb ist er zur Ruhe bei Gott gekommen, wie ein entwöhntes Kind. Und so wollen wir hingucken, was David hier getan hat und lernen für unser Leben, was wir tun müssen, um zur Ruhe bei Gott zu kommen, zur Ruhe unserer Seele zu finden, wovon wir uns zu entwöhnen haben. Ich möchte predigen über die Entwöhnung von der eigenen Selbstverwirklichung, von der Entwöhnung der eigenen Gerechtigkeit und ich möchte predigen über die Entwöhnung vom eigenen Intellekt. Das Erste, das Entwöhntsein von der eigenen Selbstverwirklichung. David ist ein Selbstverwirklicher gewesen. Und wie der sich verwirklicht hat. Also da ist die Karriere von Barack Obama gar nichts gegen. Der war ja mindestens ausgebildeter Jurist und ist zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gekommen, nicht? David, der war einfachster Hirtenjunge. Das letzte Glied in der Kette seines Vaters, der Familie Isais, nicht achter von acht Kindern, da stand man ganz hinten. Und wie weit hat er es gebracht? König von Israel, König von Juda, König von Jerusalem, der mächtigste Mann, damals vor 3000 Jahren hier auf Erden. Das war ein Selbstverwirklicher. Und nicht nur im politischen, ja, karrieremäßigen Sinne, nein, das war auch ein Selbstverwirklicher. Was der wollte, das tat er. Und da ging der krumme Wege. Wir kennen all die furchtbaren Geschichten, die der David getan hat. Das war ein Selbstverwirklicher. Er wollte immer hoch hinaus. Aber am Ende seines Lebens, da merkt er, dass es das nicht ist. Er sagt, dass ich damit nicht zur Ruhe meiner Seele finde. Das ist wichtig, wenn das einer sagt, der ganz oben angekommen ist. Nicht, wenn das einer sagt, der noch ganz unten in der Gosse liegt, so nach dem Motto, ich habe meine Ruhe gefunden, halt, ich will nicht hoch hinaus. Nicht, da kann man sagen, er hat es ja gar nicht geschafft. Nicht. Der ist hoch hinausgekommen und sagt, ich will nicht hoch hinaus. Er ist von seiner eigenen Selbstverwirklichung entwöhnt. Selbstverwirklichung bedeutet, dass wir unsere eigenen Ziele umsetzen, dass wir unsere eigenen Sehnsüchte realisieren und dass wir nach unseren eigenen Wünschen leben. Und solange wir in diesen Dingen leben, da brauchen wir Gott nur zum Erfüllungsgehilfen für unser Leben, für unsere Ehe, für unsere Karriere, für unsere Gesundheit. Das kriegt dann auch einen frommen Anstrich, aber dann werden wir niemals ruhig in unserer Seele werden. Dann bleiben wir immer unruhig. Wir leben heute in einem Zeitalter, das von Selbstverwirklichung geprägt ist. Heute haben, und da dürfen wir Gott erstmal dankbar für sein, wir Menschen viel mehr Möglichkeiten als noch vor 100 Jahren. Technisch, medizinisch, aber auch von der Freiheit her. Wir können heute Dinge tun, ist unglaublich. Es ist unglaublich passiert, was wir machen können und welche Selbstverwirklichkeitsmöglichkeiten wir besitzen. Aber wenn wir uns dem hingeben, wenn wir dann alles mitnehmen wollen, was wir können, dann führen wir ein Leben, das nur mehr gehetzt und abgehetzt ist. Wir werden niemals zum Frieden kommen. Und die Bibel verurteilt so ein Leben, das nur dem einen dem anderen nachhetzt und das dann meint, über die eigene Selbstverwirklichung zur Ruhe zu kommen. Lukas 12 lesen wir die Geschichte vom reichen Kornbauern. Da heißt es, spricht der Kornbauer, Folgendes will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größer bauen. Ich will darin sammeln und all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, nun hast du einen großen Vorrat für viele Jahre. Iss, trink, habe guten Mut und habe nun Ruhe. Habe nun Ruhe. Also dieser reiche Kornbauer, der eine große Ernte gemacht hat, der versucht sich selbst zu verwirklichen mit seinen betriebswirtschaftlich richtigen Dingen, die er tut, aber er hofft sich davon, die Ruhe zu finden. Nun habe Ruhe. Und dann sagt Gott zu ihm, du Narr. Wer denkt, dass er über seine eigene Selbstverwirklichung zur Ruhe seiner Seele finden kann, dem kann man immer wieder nur von der Bibel sagen, du Narr. Das ist übrigens das Perverse, ich sage bewusst das Perverse an der Selbstverwirklichung, wenn wir glauben, über sie die Ruhe zu finden, dass egal, ob wir es schaffen, uns selbst zu verwirklichen, also unsere Ziele erreichen, oder wenn wir sie nicht erreichen, wir beide Male nicht zur Ruhe kommen. Wenn wir zum Ziel kommen, Da ist der moderne Mensch so angelegt, wenn er ein Ziel erreicht hat, dann sucht er sich das nächste Ziel. Geht immer weiter. Wenn ich die erste Million habe, dann will ich die zweite. Wenn ich den ersten Gipfel erklommen habe, will ich zum nächsten. Also da bleibe ich unruhig. Und genauso auch bei denjenigen, die ihre Ziele nicht erreichen. Die sind dann frustriert und deprimiert, unzufrieden und unruhig. Wir haben eben dieses wunderbare Lied gesungen von der Fürstin von Reuss, hat sie schon vor über 100 Jahren geschrieben. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe gefunden für alle nah und fern des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. In Liebe, Ehre und Glück, da werden wir immer unbefriedigt zurückkommen. Da bleibt letztlich keine Ruhe in uns. Da geht es uns wie dem Fischer und seiner Frau in diesem Märchen. Das war keine biblische Geschichte, aber eine ganz tolle, anschauliche Geschichte, die nochmal zeigt, was es heißt, wie die Menschen wirklich ticken. Das ist ja häufig so ein Märchen, dass da ja ganz offen gezeigt wird, ganz deutlich gezeigt wird, wie Menschen sind. In diesem Märchen, Sie wissen das, da fängt der Fischer diesen großen Butt und weil er ihn wieder zurücksetzt und dann zu seiner Frau kommt und mit ihm gesprochen hat, macht ihm Vorwürfe, sagt, hättest du doch was wünschen können von diesem Butt. Dann geht er zurück, dann wünscht er sich erst für seine Frau ein größeres Haus. Dann kommt er zurück, dann hat sie das größere Haus schon. Dann will sie Königin werden, dann kommt zurück, sie ist schon Königin. Dann will sie Kaiserin werden, sie ist schon Kaiserin. Dann will sie Päpstin werden, dann kommt er zurück, sie ist schon Päpstin. Und als letztes will sie sein wie Gott selber. Und dann sitzt sie auf einmal wieder in ihrer verfallenen kleinen Kemenate. So ist das bei uns Menschen, wie bei der Frau des Fischers. Wir wollen immer mehr, wenn wir etwas von den irdischen Dingen wollen. Solange wir gebunden bleiben in unserer Selbstverwirklichung, die dann zielgerichtet ist auf irgendwelche irdischen Ziele, werden wir niemals Ruhe finden. Dann wird unsere Seele immer unruhig bleiben. Sei es in der Sorge um unsere Gesundheit, sei es in der Sorge um unser berufliches Fortkommen, sei es in der Sorge um unsere Kinder. Egal was es ist, wir werden immer unruhig bleiben. Aber wenn wir nicht mehr uns selber verwirklichen wollen, sondern wenn wir unsere Verwirklichung in und bei Gott suchen, wenn wir ihn wollen, wenn wir Jesus wollen, dann kommen wir zu dieser Ruhe, die in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha gefunden ist. Im Psalm 73 heißt es einmal, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachteten, so bist du doch Gott, allzeit meines Herzens Trost und Heil. Im Psalm 73 spricht ein Mann, der entwöhnt ist von seiner eigenen Selbstverwirklichung. Ich frage nicht nach Himmel und Erde. Und egal was passiert, so sagt er, solange du doch Gott da bist, habe ich alles Herzens Trost und Heil. So ist das, wenn man entwöhnt ist von der eigenen Selbstverwirklichung. Wenn ich da aber nicht von entwöhnt bin und weiter frage nach Himmel und Erde, nach dem, was irdisch ist, aber was doch vergänglich ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nicht zur Ruhe komme, wenn ich nicht wie ein entwöhntes Kind Ruhe habe bei Gott. Und deshalb ruft uns Gott auf, durch dieses Psalmwort, uns zu entwöhnen von unserer eigenen Selbstverwirklichung. Wir dürfen viele Pläne machen. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum, sagt er einmal. Wir dürfen Pläne machen, aber das darf nicht das primäre Ziel unseres Lebens sein, unsere Selbstverwirklichung, sondern das primäre muss sein, dass wir Jesus wollen, dass wir Gott wollen. Das Erste, wovon wir uns entwöhnen müssen, wenn wir zur Ruhe unserer Seele finden wollen, ist die Entwöhnung von unserer eigenen Selbstverwirklichung. Das Zweite, wovon wir entwöhnt werden müssen, wenn wir zur Ruhe der Seele finden wollen, ist die Entwöhnung von der eigenen Gerechtigkeit. Und so wie David ein Selbstverwirklicher war, war David auch einer, der die eigene Gerechtigkeit unwahrscheinlich geliebt hat. Weil das war einer nicht, der wusste, ich bin im Recht und ich kann Recht sprechen. Das war einer, der schon fast ekelhaft, das sage ich bewusst, Gerechtigkeit in seinem Mund führt. Es gibt ja eine wunderbare Szene, 2. Samuel 11, nicht, das ist unmittelbar nach dem Ehebruch, als er einem anderen Mann seine Frau genommen hat, die Bathsheba und den Mann furchtbar umbringen lassen, um diesen Ehebruch zu kaschieren. Da kommt der Prophet Nathan zu ihm.
erzählt ihm so ganz beiläufig vermeintlich eine Geschichte. Du sagst, du David, Folgendes ist passiert. Da ist ein Mann, der hat ein einzelnes kleines Lämmlein, das hat er gepflegt und gehegt, hat es aufgezogen wie seine eigene Tochter, so sagt Nathan. Hat aus seinem Becher mit ihm getrunken, halt, hat es im Schoß geführt, hat mit ihm geschlafen, hat es gehegt und gepflegt. Und neben ihm wohnt ein Mann, der hat viele Schafe. Als dieser Mann neben ihm eines Tages Besuch kriegt, da will er nicht eins von seinen Schafen schlachten, sondern da raubt er dem anderen Mann das kleine Lämmlein und bringt es um und dann serviert er seinem Gast. Dann sagt die Bibel, da wurde David voll Zorn, nicht, da ist seine eigene Gerechtigkeit nicht, die ist auf einmal angekratzt, voll Zorn, da sagt er, der Mann ist des Todes, der Mann ist des Todes, der weiß genau, was Gerechtigkeit ist. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann, niemand anders, du bist derjenige. Und da fällt David wie Schuppen von den Augen, dass er derjenige gewesen ist, der nämlich genauso gehandelt hat an dem Uriah, dass er den genommen hat, die Frau, grausam. Da merkt er, dass seine eigene Gerechtigkeit, er, der große König, der Recht sprechen kann, der Herr über Leben und Tod ist. Der ist nämlich nichts und seine eigene Gerechtigkeit ist nichts. Nicht umsonst sind bis auf einen Bußpsalm alle Bußpsalme von König David. Der ist tief in die Buße gegangen. Der war ganz intensiv immer wieder neu Abschied nehmen müssen von seiner eigenen Gerechtigkeit. Und dem war klar, dass das nicht ein einmaliger Prozess ist, sondern dass das immer und immer und immer wieder geschehen muss. Übrigens auch unmittelbar vor unserem Psalm 131 steht der sechste Bußpsalm, der Psalm 130, wo genau nochmal Buße getan wird. Das ist wichtig. Das muss uns klar sein. Wenn ich mich nicht von meiner eigenen Gerechtigkeit trenne, werde ich nie zur Ruhe meiner Seele, zur Ruhe meines Gewissens finden. Niemals. Wenn ich so mit Menschen spreche, mit Christen, dann merke ich immer wieder, wie wir festhalten an unserer eigenen Gerechtigkeit. Und da beziehe ich mich ausdrücklich mit ein. So ganz tief in uns drin, da will der alte Adam sich noch rechtfertigen. Also ein paar Dinge sind bei mir nicht in Ordnung, aber wenn ich auf dem Richterstuhl sitze und auf mein Leben gucke, ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Aber da ist nichts in meinem Leben, wie in eurem Leben, wo ihr zufrieden sein könnt. Ich möchte das vergleichen mit einem Auto, was man zum TÜV bringt, wo der Motor nicht mehr anspringt, wo die Bremsen total defekt sind, wo die Lichtanlage nicht funktioniert, wo wir sagen, naja, da ist so ein kleiner Fehler noch am Scheibenwischerblatt, das könnte man ja auswechseln, aber ansonsten würde ich dem Auto die Plakette geben. Aber wenn der TÜV-Gutachter kommt, der sagt, sofortige Stilllegung, das Ding sofort nicht mehr fahren darf, nicht mehr im Straßenverkehr, überhaupt nicht drüber nachzudenken, irgendwas zu tun, sofortige Stilllegung. Und solange wir das für unser eigenes Leben nicht verstanden haben, dass für uns die sofortige Stilllegung die eigene Gerechtigkeit ist, werden wir nie zur Ruhe bei Gott kommen. Wir würden uns allen nicht für unser Leben irgendwie noch die Plakette geben. Kleine Einschränkung noch, da muss dieses nochmal, das Scheibenwischerblatt nochmal gemacht werden oder die Antenne noch ein bisschen nachjustiert. Aber zum Grunde genommen sind wir ganz zufrieden. Aber wir können nicht zufrieden sein mit unserer eigenen Gerechtigkeit, denn die ist nichts. Wir haben nichts und wir sind nichts. Wir haben es eben gesungen im ersten Lied, nicht? Ich habe das nicht umsonst ausgesucht, nicht nur, weil es ein tolles Lied ist, nicht Sterne, auf den ich schaue, wo ich da schließe, wo Pastor Krummerer schließt in der letzten Strophe. Dann mit frohem Klingen jaucht sich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen. Alles Herr bist du. In dem Moment, wenn wir meinen, wir hätten irgendwo noch ein Fitzelchen eigene Gerechtigkeit, dann stellen wir das Heilshandeln Gottes auf Golgatha in Frage. Da ist alle Gerechtigkeit. Hier bei mir ist gar nichts. Gott ist alles. Ich bin nichts. Und wenn ich das nicht nachbuchstabieren kann und irgendwie noch festhalte, so nach dem Motto, ja so ein bisschen nicht, dann bin ich A, tief katholisch und B, bin ich nie in der Ruhe bei Gott. Luther sagt einmal, dass es zwei Arten von Sünden gäbe. Er sagt, es gibt die Heilbaren und die Nichtheilbaren. Die Heilbaren seien die, die man bekennt, und die Nichtheilbaren die, die man nicht bekennt. Das kann man weiterführen. Man kann sagen, es gibt Sünden, über die man ruhig sein kann. Das sind nämlich die, die man bekennt. Und es gibt Sünden, über die kann man nur unruhig sein. Das sind nämlich die, die nicht bekannt sind. 1. Johannes 8, 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das müssen wir tun. Immer wieder klar machen, wir sind und bleiben nur verdammenswerte Sünder, an denen aber auch nichts Gutes ist. Da habe ich schon wieder einige sagen, na, das ist doch eine Anthropologie, eine Lehre vom Menschen, das ist doch furchtbar, halte ich. Natürlich ist was Gutes in mir. Natürlich gelingt ab und zu irgendwas Tolles auch in meinem Leben, klar. Aber alles, was gelingt in meinem Leben, also gut zu, das ist nur Gott durch seinen Heiligen Geist. Das ist nur Jesus Christus. Alles, was Gutes in mir ist, nur Jesus Christus. Und alles, was schlecht ist, das bin ich. Deshalb brauche ich mich auch für nichts zu loben oder mich loben zu lassen für das, was in meinem Leben gelingt. Sondern das kann ich getrost an meinem Herrn Jesus abgeben. Und alles, was misslingt, das ist mein alter Adam. Deshalb darf ich über mein Leben getrost die Bankrotterklärung erklären. Und das muss ich tun. Ohne die totale Bankrotterklärung über mein Leben komme ich nicht zur Ruhe vor Gott. Wo Menschen das in der Bibel getan haben, da sind sie zur Ruhe gekommen. Da wird es ruhig in ihrem Leben. Ich denke an Ninive, diese unruhige und sündige Stadt, die da das Urteil Gottes bekommt und die gesagt bekommt, ihr werdet untergehen. Und dann bekennen sie das vor Gott, dass sie nichts wert sind. Sie erklären die totale Bankrotterklärung in der kollektiven Buße, die sie tun. Und dann verschont Gott sie, sind zur Ruhe gekommen. Oder ich denke an den verlorenen Sohn, der vor den Vater tritt, nicht der sich selbst verwirklicht hat in der Welt, der seine Gerechtigkeit eingefordert hat, gib mir mein Erbteil halt nicht, wo dann vor den Vater tritt und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir und ich bin den Vater nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Und dann nimmt ihn der Vater auf, nimmt ihn in den Arm und feiert ein Fest mit ihm. Das ist es, wenn wir entwöhnt werden von unserer eigenen Gerechtigkeit. Dann feiert Gott ein Fest mit uns. Aber wenn wir dranbleiben an der eigenen Gerechtigkeit und noch festhalten, nicht an dem, was gut ist in unserem Leben, und meinen, wir wären irgendwas oder irgendjemand vor Gott, dann kann sich Gott uns nicht nahen und wir kommen nicht zur Ruhe des Gewissens, nicht zur Ruhe mit Gott. Liebe Brüder und Schwestern, das, was in dieser Welt das total verpönt ist, die totale Bankrotterklärung, die Insolvenzerklärung über dem eigenen Leben, das ist bei Gott der große Adel. Ich denke drüben an den Nils Stolberg nicht, das war ja der angesehene Mann nicht, was hat der sich selbst verwirklicht, was ist ihm alles zugefallen nicht, Mann des Jahres in Bremen und, ist alles gut war nicht und jetzt schimpfen sie alle und sind alle besserwisserisch, was sie alles von dem Edel wussten nicht. Also ganz furchtbar, wenn man in dieser Welt insolvent wird, wenn man den Bankrott erklärt. Aber bei Gott ist das hoch angesehen. Da gilt nicht derjenige etwas, das ist ganz anders als in dieser Welt, der aber weiß, was geschaffen hat, sondern der erklärt hat, mit meiner Gerechtigkeit ist nichts getan. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die wichtig ist. Das ist die Gerechtigkeit auf Golgatha, die Gott uns geschenkt hat. Und wir müssen von unserer eigenen Gerechtigkeit entwöhnt werden, um zur Ruhe unseres Gewissens zu kommen. Und da möchte ich dir Mut zu machen, davon zu lassen, wenn in dir etwas drin ist, was immer wieder ja vor Gott aufbegehrt und wo du meinst, du hättest irgendetwas, dann könntest irgendetwas. Lass einfach davon. Kenn Gott einfach alles, leg alles hin, erklär die Bankrotterklärung über dein Leben und du wirst zur Ruhe deiner Seele finden. Ein drittes und letztes, wovon wir entwöhnt werden müssen, wir müssen entwöhnt werden von unserem eigenen Intellekt, um zur Ruhe der Seele zu finden. Da sagt David, ich gehe nicht mit großen Dingen um, mit Dingen, die mir zu wunderbar sind. Wir müssen entwöhnt werden von unserem Intellekt. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, wenn ich mit ihnen über Gott rede oder wenn sie mich ansprechen auf Gott, dass dann sofort eine Sache gestellt wird. Ja, hilfst du mit diesem Gott, das ist ja alles schön und gut, nicht was sie da oder was du da erzählst. Aber wie kann er denn das dann zulassen? In Auschwitz, in Fukushima, in Stalingrad und im Gulag, nicht? Und dann wird sich aufgespielt, nicht? Da kommt irgendjemand daher, so ein Popanz, egal wie viel Doktortitel der vielleicht auch hätte, und meint, mit dem Herrn dieser Welt richten zu können und nimmt sich die Frechheit raus und die Impertinenz, den Herrn dieser Welt mit seinem Mini-Intellekt, egal was der sonst drauf hat, anzuklagen. Dieser Mensch wird nie Ruhe haben vor Gott. Anzuklagen über das, was vermeintlich nicht ist. Das sagt David hier. Mit den Dingen gehe ich nicht um. Wir verstehen das gar nicht. Keiner von uns will den Holocaust verstehen. Keiner versteht, warum das Volk Israel, das Volk Gottes ist, das ist uns so offenbart, das können wir glauben. Wir verstehen nicht die Leidensgeschichte des Volkes Israel. Aber darüber anzufangen und Gott anzuklagen, mit Gott zu richten, das dürfen wir nicht. Die Bibel erzählt ausführlich von einem Menschen, der das tut, Hiob, und der hat das nicht so aus einer von so einer intellektuellen Spielwiese aus, wo er gar nicht selbst von betroffen ist. Hiob, er ist nun selber betroffen. Da sterben die Kinder, da stirbt die Frau, dein Reichtum schwindet, da kommen die Freunde, das sind genau solche intellektuellen Laberer, die einem nur intellektuell alles zulabern wollen, wie Gott ist, und wollen Gott über den Intellekt verstehen. Die werden furchtbar abgeurteilt, aber auch mit Hiob stellt sich Gott dann hin, zum Ende des Buches, müssen Sie mal nachlesen, Kapitel 38 und 39 im Hiob-Buch. Da sagt Gott dann zu Hiob: Gürte dich wie ein Mann an seinen Lenden, ich will dich fragen. Da gibt es zwei Kapitel lang nur Fragen, die Gott Hiob stellt. Er, der da so danach gefragt hat, mit dem Intellekt, wie Gott zu verstehen ist, in alle Leiterfahrungen, fragt er: Wo bist du gewesen, als ich die Erde gegründet habe? Hast du schon jemals die Tore des Todes aufgetan? Hast du die Tore der Finsternis gesehen? Kannst du Hiob die Bande des Siebengestirns zusammengebinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Das geht immer so weiter. Warst du dabei, als ich die Winde gebunden habe in Windeln? Also wunderbare Bilder. Nur Fragen, 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 Fragen. Die zieht Gott so durch, nachdem da eben in den ersten 30 Kapiteln des Hiob-Buches nur palavert wurde über das, was Gott tut. Und wird abgerechnet von Gott. Und als Gott dann fertig ist, als er aus dem Wettersturm zu Hiob gesprochen hat, da sagt Hiob Folgendes. Der selber betroffen ist von tiefem Elend. Ich bin zu gering. Was soll ich darauf antworten? Ich will meine Hand auf den Mund legen. Einmal habe ich geredet. Ich will es nie wieder tun. Und dann wird von Gott von hier beuchtet, dass er alt und lebenssatt stirbt. Einfach weil er ruhig vor Gott geworden ist. Er ist entwöhnt von seinem eigenen Intellekt. Wenn wir meinen, mit unserem Wissen, mit unserem Mini-Verstand Gott erklären, verstehen oder ergründen zu können, dann werden wir letztlich niemals zur Ruhe bei Gott kommen. Damit Sie mich nicht missverstehen, ist es wichtig, über Gott nachzudenken, und wir dürfen Gott auch Fragen stellen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir meinen, auf Augenhöhe mit diesem Gott zu sprechen, dann werden wir nie zur Ruhe kommen, weil das die vollkommen falsche Prämisse ist. 1. Korinther 13 heißt es im Hohen Lied der Liebe: Unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Unser Wissen ist nur ein Mini-Stückwerk. Wir müssen uns das mal klar machen, unsere Existenz. Wir sind auf einem Planeten, wo es Abermilliarden Planeten in diesem Sonnensystem gibt, wo es unendlich viele Planeten in der ganzen Galaxie gibt, die kann kein Mensch zählen. Wir haben gar keine Ahnung, wir wissen nicht mehr die genaue Zahl all der Planeten. Aber wir meinen, mit dem, der die Planeten an einem Tag gemacht hat, an einem Tag, durch ein Wort, können wir irgendwie reden und richten. Und wir kommen dann hin in unserem eigenen Intellekt nicht, wir nehmen uns dann so wichtig nicht, wir sind so groß und stehen diesem Gott gegenüber, wir sind auf Augenhöhe und können auch entscheiden, vermeintlich, ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt. Wo wir doch nur sein Geschöpf sind. Wir Menschen, wie wir hier sind, wir sind alle nichts, wir sind Nichts. Aber Maß und Ans, als mit unserem nichtigen Intellekt mit diesem Gott zu richten. Wenn wir davon nicht entwöhnt sind, kommen wir nicht zur Ruhe. Die Erde sagt klar, von Erde bist du genommen, zu Erde bist du werden. Asche bist du gewesen, zu Asche bist du werden. Von Staub bist du genommen, zu Staub bist du werden. Das sagen wir jede Beerdigung, wenn der Sarg abgelassen wird, beim Erdwurf. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. In 100 Jahren sind wir alle nicht mehr hier. Sind wir alle wieder Erde, Asche und Staub geworden. Das müssen wir wissen über unseren eigenen Intellekt, denn er ist der Teil dieses Gebildes, das nur Erde, Asche und Staub ist. Und davon müssen wir uns entwöhnen, so groß von uns zu denken, uns auf unseren Intellekt so vieles einzubilden, ich übrigens an allererster Stelle, da stelle ich mich aus und mit rein, an allererster Stelle. Denn so kommen wir nie zur Ruhe bei Gott. Jetzt werden einige sagen, was ist das denn für eine niederschmetternde, negative Predigt, nicht? Er macht das so alles in Bausch und Bogen nieder, die eigene Selbstverwirklichung, halt nicht die eigene Gerechtigkeit und auch noch den eigenen Intellekt, der doch so wichtig ist, halt, wir raten unseren Kindern und Enkeln an, die sollen gut sein in der Schule, alles. Er macht alles zunichte. Nein, es ist schon richtig, die Kinder sollen schon lernen, die sollen schon mal wirklich, man darf auch Pläne und Träume haben im Leben, wirklich. Aber das darf nicht das Primäre des Lebens sein. Ich möchte keine negative Predigt halten, ich möchte dir eine Predigt halten, die zur Ruhe führt. Zur Ruhe führt bei Gott. Wenn wir uns entwöhnen vom eigenen Intellekt, von der eigenen Gerechtigkeit, von der eigenen Selbstverwirklichung, dann kommen wir zu einem Leben, wo wir merken, dass Gott groß von mir denkt. Dass Gott sich schon für mich verwirklicht hat. Der hat ja schon Wohnstätte für mich bereit im himmlischen Jerusalem. Und dann werde ich eines Tages an einem Intellekt teilhaben, weil ich ja Glied am Leib Christi bin, der alles übersteigt. Dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wisst ihr, das ist die Ruhe. Alles, was wir hier suchen in dieser Welt, das ist längst schon gefunden in den Kreuzeslammeswunden am Golgatha. In Jesus Christus. Da ist schon, bin ich schon verwirklicht. Da ist schon meine Gerechtigkeit und da ist schon aller Intellekt, den ich brauche. Wenn ihr weiter sucht hier in der Welt nach diesen Dingen, da bleibt ihr immer unruhig. Aber wenn ihr euch entwöhnen lasst von diesen Dingen und wenn ihr dann ganz beim Vater seid, ganz bei Jesus seid, dann bekommt ihr all diese Dinge geschenkt und kommt zur Ruhe. Ich habe zu Beginn der Predigt erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich diese Predigt gehalten habe, weil ich nämlich eine Predigt über diesen Text von Wilhelm Busch gehört habe. Und Wilhelm Busch liest diese Predigt, dass er erzählt, dass er immer wieder über Friedhöfe geht, so wie das für ein Pastor ist, wenn er Beerdigung zahlt hat, und immer wieder auf den Grabsteinen dann steht, hier ruht in Frieden. Und dann schreit Busch den Leuten zu, in dieser Predigt, mir ist das vollkommen egal, was auf meinem Grabstein steht, da muss nicht stehen, hier ruht in Frieden, über meinem Leben soll stehen, hier lebt und ruht Wilhelm Busch. Und ruhen kann ich dann nur in diesem Leben, wenn ich zur Ruhe bei Gott gefunden habe. Und wenn ich entwöhnt worden bin von eben diesen großen Dingen. Von diesen Dingen, die mich nicht zur Ruhe bringen. Mein eigener Intellekt, meine eigene Gerechtigkeit, meine eigene Selbstverwirklichung. Und das wünsche ich mir auch für mein Leben. Dass über meinem Leben, nicht dass auf meinem Grabstein steht, hier ruht, sondern hier lebt in Ruhe Olaf Latzel, weil ich nämlich von diesen Dingen gelassen habe, damit ich von denen entwöhnt bin und ganz ausgerichtet bin auf unseren Herrn Jesus Christus. Und das wünsche ich auch dir von deinem Leben, dass du dich entwöhnen lässt von deiner Selbstverwirklichung, von deiner eigenen Gerechtigkeit und von deinem eigenen Intellekt, auf das du zur Ruhe findest bei unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese noch einmal den Predigttext. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus und meine Augen blicken nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit großen Dingen um, mit Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele ruhig in mir. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.